unter euch sein darf. Ich freue mich darüber, dass doch manche sich aufgemacht haben und gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören und dieses Thema miteinander zu behandeln, das, denke ich, ein ganz wichtiges Thema ist. Geistlicher Gemeindebau. Haben, ist, denke ich, ganz besonders wichtig, dass wir uns nämlich am Anfang eines solchen Themenkomplexes darüber bewusst werden, was bedeutet es eigentlich Gemeinde in den Gedanken Gottes? Was sagt Gottes Wort, was eigentlich das Wesen von Gemeinde ist? Denn wenn wir das nicht wissen, dann wird unser Gemeindebau und unser Gemeindeleben irgendwo schieflaufen. Wenn wir nicht das rechte biblische Verständnis von Gemeinde haben, dann werden wir auch in unserem Praxis des Gemeindelebens und Gemeindebaus in eine schiefe, verkehrte Richtung laufen. Und deswegen, denke ich, ist es ganz besonders wichtig, dass wir dieses Thema, die Gemeinde nach Gottes Plan, nach Gottes Gedanken, dass wir uns das etwas vertieft heute Abend vor Augen führen. Es ist kein dankbares Thema auf eine Weise. Es ist ein Überblicksthema, bei dem vieles auch weggelassen werden muss, bei dem vieles nur kurz angedeutet werden kann. Und ich hoffe, ihr nehmt auch Anregung mit, selber in der Schrift weiterzulesen, weiter zu studieren, weil eben manches nicht so ausführlich und gründlich behandelt werden kann in einem solchen Abendvortrag, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja, ich möchte eigentlich diesen Vortrag beginnen, einfach einige Worte aus der Heiligen Schrift vorzulesen, einige Passagen aus dem Epheserbrief, diesem wunderbaren Brief des Apostels Paulus, der, denke ich, mehr als alle anderen Briefe uns etwas von dem Geheimnis der Gemeinde mitteilt. Was ist die Gemeinde in Gottes Gedanken? Ich möchte einfach mal beginnen mit Epheser 1. Die Verse 3 bis 14, sehr bekannter Abschnitt der Heiligen Schrift. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und dann vielleicht noch aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes, ab Vers 11, wo es von dem erhöhten Christus heißt, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, eigentlich könnte ich den ganzen Epheserbrief heute Abend vorlesen. Das ist so reich und so vielfältig und doch nur ein Ausschnitt aus dem, was Gottes Geist uns durch diesen Brief des Apostels Paulus mitteilt über die Gedanken Gottes über die Gemeinde. Und wir sehen, das sind unwahrscheinlich reiche Gedanken, tiefe Gedanken, die wir nur mühsam fassen können. Und doch ist es wichtig, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, dass wir immer wieder dieses Wort Gottes uns vor Augen führen, darüber nachsinnen, damit wir ein tieferes und klareres Bild dafür, darüber bekommen, was hat Gott eigentlich mit uns vor? Was ist seine Absicht? Was sind die Wesenszüge der Gemeinde? Was ist der Auftrag der Gemeinde nach Gottes Gedanken? Wie können wir so leben, dass wir diesem Auftrag auch wirklich entsprechen? Darüber wollen wir uns heute miteinander versuchen, anhand des Wortes Gottes Gedanken zu machen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, unsere Vorstellung von Gemeinde und Gemeindeleben ist immer in Gefahr, abzurutschen auf eine menschliche Ebene. Es war immer wieder das Problem in der Gemeinde Gottes, dass die Erkenntnisse über das, was Gemeinde ist und wie Gemeinde gebaut werden soll, von einer menschlichen Sicht herabgesunken sind, wo man die Dinge pragmatisch gesehen hat, wo man nicht mehr vom Wort Gottes und von den Gedanken Gottes ausging, sondern von den Wünschen und Vorstellungen der Menschen, und dann landet man irgendwo in einer Sackgasse. Das ist auch ein Problem in der Christenheit der letzten Jahrhunderte, gerade auch in Deutschland und Europa gewesen, dass zwar gläubige Christen sich darüber im Klaren waren, dass das Wort Gottes eigentlich der Maßstab für sie ist, die Richtschnur in ihrem persönlichen Glaubensleben, dass aber sehr, sehr viele Gläubige sich daran gewöhnt hatten, in Bezug auf die Gemeinde, sich an menschlichen Traditionen zu orientieren. Man hat die geschichtlich gewachsenen Kirchengebilde als selbstverständlich akzeptiert und hat versucht, das persönliche Glaubensleben mit einem Kirchenleben zu verbinden, das nach allen möglichen Dingen ausgerichtet war, aber nicht nach der Bibel. Und diese Zwiegespaltenheit ist bei vielen Christen auch heute noch ein Problem, dass man meint, die Gemeinde, die Kirche, die Freikirche, in die man geht, ja, das ist einfach geschichtlich so geworden, da gibt es eine gewisse Tradition und an die hält man sich, und im persönlichen Glaubensleben versuchen wir nach der Bibel zu leben. Und diese Zwiegespaltenheit ist eigentlich gar nicht nach den Gedanken Gottes, sondern Gott möchte, dass wir sowohl in unserem persönlichen Glaubensleben konsequent und klar nach der Heiligen Schrift leben, als auch in unserem Gemeindeleben. Da gibt es keine Zweispaltung, sondern das Gemeindeleben eines gläubigen Christen soll sich genauso am Wort Gottes in aller Konsequenz ausrichten, wie auch das persönliche Glaubensleben. Und das ist eigentlich auch die zentrale Grundlage dieser Vorträge, das, was mir auch wichtig ist, deutlich zu machen, dass allein Gottes Wort, allein die Heilige Schrift wirklich die Grundlage für alles Gemeindeleben sein soll und sein muss. Dass es die ewig gültige und allein autoritative Grundlage ist und die vollkommene Richtschnur für alle Aspekte eines Gott wohlgefälligen Gemeindelebens. Die Bibel. Nicht Tradition, nicht menschliche Erwägungen, nicht Menschenlehren und weltliche Elemente, sondern die Bibel ganz allein. Wir werden noch drauf kommen, warum das so sein muss. Wir sind oft in Gefahr, die Gemeinde ähnlich anzusehen wie einen menschlichen Verein. Ja? Man hat irgendein Bedürfnis, einen Wunsch, man möchte von mir aus, na, ich wähle mal ein Beispiel hier aus der Küste, gerne segeln gehen, Hochsee segeln, dann gründet man einen Club, ja, für Segeln. Und dann macht man da halt Statuten und dann organisiert man das und richtet es so ein, wie es eben seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Und genau so kann Gemeinde nicht funktionieren. Gemeinde ist kein menschlicher Verein, keine Organisation. Pragmatismus und menschliche Sicht können hier nur Schaden anrichten. Sondern die Gemeinde ist ein Werk Gottes, ein Wunderwerk Gottes. Und wenn wir richtig Gemeindeleben und Gemeindebau praktizieren wollen, dann müssen wir uns an Gott und seiner Offenbarung ausrichten, was er will, dass wir tun. Und das wollen wir miteinander versuchen. Heute Abend und auch morgen und auch am Sonntag. Zunächst mal ist mir wichtig, eine Sache deutlich zu machen. Der Ursprung und auch das Ziel der Gemeinde ist nicht menschlich. Der ewige, allmächtige Gott ist der Ursprung der Gemeinde und er ist auch das Ziel der Gemeinde. Die Gemeinde verdankt ihre Existenz der Gnade Gottes. Der Rainer hat es vorher auch zum Ausdruck gebracht. Sie hat ihren Ursprung in den ewigen Ratschlüssen Gottes und in nichts anderem. Und die Gemeinde ist nur eine vorübergehende Zeit hier auf der Erde. Die Gemeinde hat ihr Ziel und ihren Endpunkt wieder in Gott, wenn sie zurückkehrt in den Himmel, wenn sie mit dem Herrn Jesus, dem Haupt, vereinigt, ihrer Vollendung entgegengeht. Das ist letztlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Gemeinde immer unter diesem Gesichtspunkt sehen. Sie ist Gottes Werk. Sie kommt von Gott, sie geht zu Gott und sie soll hier auf der Erde nach den Gedanken Gottes leben. Ich möchte es noch ein bisschen näher ausführen. Es ist interessant, dass alle drei Personen der Gottheit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ganz eng mit der Existenz und dem Leben der Gemeinde verbunden sind. Zunächst mal ist deutlich, und wir haben das auch in diesem Wort, das ich aus dem Epheserbrief gelesen habe, gesehen, dass Gott, der Allmächtige, der Allerhöchste, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er der Ursprung der Gemeinde ist. Er hat, und zwar schon vor Grundlegung der Welt, von den Ewigkeiten her, beschlossen, die Gemeinde ins Leben zu rufen. Sonst gäbe es uns gar nicht. Wenn Gott nicht in seiner Gnade sich entschlossen hätte, verlorene, sündige Menschen zu retten, indem er seinen Sohn für sie hingab, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Dann gäbe es keine Gemeinde. Dann gäbe es nur verlorene Sünder. Heiden, die in der Finsternis umhertappen und die den lebendigen, wahren Gott nicht erkennen. Es war Gottes Gnade, dass er diesen Beschluss fasste, sündige Menschen aus den Heiden und Juden herauszurufen, zu retten durch das Sühnopfer Jesu Christi. Und es war sein Entschluss, dass dieses Wunderwerk, die Gemeinde, entstehen sollte. Wir lesen in der Schrift, dass es lange Zeit ein Geheimnis war. Gott hatte die Gemeinde im Herzen schon vor Grundlegung der Welt. Aber erst als Christus, als der Sohn Gottes auf die Erde kam, wurden die ersten Andeutungen über diesen Plan gemacht und erst nachdem er gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, wurde es dem Apostel Paulus gegeben, dieses Geheimnis Gottes offenbar zu machen, in klaren Worten zu verkündigen, Und einige von den wichtigsten Aussagen haben wir vorher versucht miteinander zu lesen. Ja? Also der Ratschluss Gottes war von Ewigkeiten her, aber es war lange Zeit verborgen. Aber die Gemeinde existiert aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund der Auserwählung Gottes, aufgrund des Ratschlusses, der Vorsehung Gottes. Wir finden alle diese Begriffe und Aspekte in diesem wunderbaren Abschnitt in Epheser 1, den wir gelesen haben. Ja. Und er hat uns erwählt, er hat uns berufen, er hat die Gemeinde gegründet. Und ganz kurz heißt es in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk. Das gilt für uns einzeln und es gilt für uns als Gemeinde. Die Gemeinde ist das Werk Gottes. Epheser 4, Vers 6 heißt es, ein Gott und Vater, aller über allen und durch alle und in euch allen. Also die Gemeinde ist letztlich ausgerichtet auf den einen Gott, auf den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen heißt sie ja in der Bibel die Gemeinde Gottes. Ja, wir finden in der Bibel gar nicht den direkten Begriff die Gemeinde Jesu Christi, obwohl der natürlich auch richtig ist, aber es heißt in der Bibel die Gemeinde Gottes. Ja. Ich möchte nur noch mal an das Wort auch in Römer 11, Vers 36 erinnern, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das sollte unsere Herzen bewegen, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind von ihm, wir sind durch ihn, wir sind für ihn und wir sind dazu berufen, ihm die Ehre zu geben in Ewigkeit. Wir werden das nachher sehen, die Gemeinde ist ihre tiefste Existenzbestimmung, ist zur Verherrlichung des Gottes zu leben, der sie aus seiner Gnade heraus berufen hat. Ganz, ganz wichtig, ja, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Ich möchte dazu vielleicht noch ein paar Bibelworte kurz ansprechen. Epheser 3, Vers 8 bis 11. Da heißt es, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, da sehen wir etwas, wo die Gemeinde ihren Ursprung hat, in den Ewigkeiten, in dem Vorsatz Gottes in den Ewigkeiten. Ein anderes Wort, Kolosser, ja, aus 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 10. Da heißt es, er, nämlich Gott, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Ja, da kann man im Grunde nur staunen, wenn wir bedenken, dass der ewige, allmächtige Gott uns ganz persönlich und die Gemeinde als Ganzes schon vor den Ewigkeiten im Herzen getragen hat. Dass er seine Absichten mit uns hatte. Dass er sich Gedanken darüber gemacht hat. Dass er seinen Sohn hingab, damit diese Gemeinde gegründet werden konnte. Und das alles sollte uns zu Dank und Anbetung führen. Diesem Gott gegenüber. Dem Gott unseres Heils. Unserem großen Rettergott. Vielleicht noch zwei Worte. 1. Korinther 8, Vers 6. Da heißt es, ja, vielleicht schon Vers 4 im Zusammenhang, wir wissen, dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Und dann in Vers 6 heißt es weiter, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Wir sind für den Vater geschaffen, wir sollen für ihn leben. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und in Epheser 3, Vers 21 auch ein wunderbares Wort, ganz kurz und tief, da heißt es dann, angesichts der Ratschlüsse Gottes, ihm, Gott, sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja, dieser Geist sollte uns erfüllen, dass wir unser Gemeindeleben Tag für Tag und Woche für Woche eigentlich aus diesem Bedürfnis, diesem Verlangen heraus leben, ihm, unserem Gott, sei die Ehre. Er soll verherrlicht werden durch unser Leben, durch unser Gemeindeleben und durch unser persönliches Leben. Das ist die Motivation, die uns die Bibel eigentlich ans Herz legt. Ja, der Sohn Gottes, wir haben es auch in dem Epheserwort schon gehört, der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, er hat die Gemeinde gegründet in dem Sinn, dass er sie durch sein vollkommenes Sühnopfer erlöst und errettet hat. All die begnadigten Menschen, die zur Gemeinde gehören, dürfen. Sie haben nur Leben aus Gott, sie können nur zur Gemeinde gehören, weil der Herr Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist. Er hat mit seinem Blut die Gemeinde erkauft. Er hat sie geheiligt. Er hat sie aus Gnade errettet. Und deshalb wird er das Fundament, der Grundstein genannt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist. Das ist der Herr Jesus Christus. Ja? Er ist das Fundament der Gemeinde. Und er ist auch der Eckstein. Das haben wir in dem Wort in Epheser 2 gehört. Ja? Er ist der Stein, an dem sich der ganze Bau ausrichtet. Ja? Der Eckstein war in einem alten Tempelbau zum Beispiel der Stein, der nach allen drei Richtungen, an dem sich alle anderen Steine ausgerichtet haben. Der wurde so hingesetzt, praktisch, dass dann der ganze Bau davon seine Linie und seine Ausrichtung bekommen hat. Und das ist der Herr Jesus. Und genauso ist er das Haupt der Gemeinde. Nur durch den Herrn Jesus Christus hat die Gemeinde überhaupt Leben. Nur durch ihn hat sie auch diese Stellung, diese himmlische Stellung vor Gott. Wenn wir sagen dürfen, wir sind gerecht und heilig, wenn Paulus die Gemeinden anschreiben kann als Heilige und Geliebte, dann nur deshalb, weil das Sühnopfer des Herrn Jesus uns vor Gott heilig und gerecht gemacht hat. In uns selbst sind wir Sünder und verdorben, aber in Christus sind wir Gerechte und Heilige. Er ist auch der Bräutigam, durch den die Braut, die Gemeinde erlöst wurde und der mit ihr letztlich die Hochzeit des Lammes einmal feiern wird. Und von daher zeigt uns die Schrift immer wieder, dass die Gemeinde berufen ist, in allem für den Herrn Jesus Christus zu leben, ihn zu verherrlichen, seinen Willen zu tun hier auf der Erde, und seinen Namen zu bezeugen vor den Menschen hier auf der Erde. Er ist ja der Verworfene. Die Welt will ihn nicht. Sie verwirft ihn. Aber wir dürfen uns zu ihm halten und dürfen seinen Namen den Menschen bezeugen. Auch dazu vielleicht noch ein paar Bibelworte aus dem Epheser 1, Vers 20 bis 23. Da heißt es auch wieder von Gottes Ratschlüssen, die Macht seiner Stärke hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind zusammengebracht mit dem Herrn Jesus, mit dem erhöhten, verherrlichten Herrn. Wir gehören zu ihm. als sein Leib. Eine wunderbare Sache. Und das bedeutet, dass wir für ihn leben sollen. Paulus drückt es aus in 2. Korinther 5, Vers 14. Das ist auch so ein wichtiges Wort für uns persönlich in unserem persönlichen Leben mit dem Herrn und auch für uns als Gemeinde. Da sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also wir als Gemeinde haben eine Berufung. Ihr Lieben, und das buchstabieren wir, müssen wir ganz praktisch buchstabieren. Wir sollen als Gemeinde nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das hat Konsequenzen. Um wen drehen wir uns in unserem Gemeindeleben? Um uns, um unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche? Oder drehen wir uns um den Herrn? Dass sein Wille geschieht, dass sein Name geehrt wird, dass sein Wort verwirklicht wird. Ja, so praktisch ist es. Äußert sich in vielen Dingen, werden wir vielleicht noch drauf kommen. Wir sollen für den Herrn leben, der uns erlöst hat mit seinem Blut, der uns in diese herrliche Stellung hineingebracht hat. Noch ein Wort, Kolosser 1, Vers 15 bis 20, über die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Rede von dem Sohn Gottes, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Auch wir. Ja? Alles heißt auch ich, auch du, auch die Gemeinde. Ist durch Christus geschaffen und für ihn. Ja, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Ja, das ist unsere Charta, unsere Grundlage, dass Gott uns versöhnt hat mit sich selbst durch das Opfer des Herrn Jesus Christus und dann seinen Sohn als Oberhaupt für diese Gemeinde Gottes gegeben hat. Eine wunderbare, tiefe Wahrheit. Man könnte es leider alles nur streifen. Es lohnt sich darüber, länger und tiefer nachzudenken. Und schließlich ist auch der Geist Gottes, der Heilige Geist, ganz wesentlich am biblischen Gemeindeleben beteiligt. Letztlich entstand die Gemeinde zu Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja? Der Geist Gottes ist es, der Menschen, die tot sind in Übertretungen und Sünden, überhaupt erst einmal überführt von ihren Sünden und sie erleuchtet, sie zum Glauben führt, ihnen Christus vor Augen stellt. Das ist das Werk des Geistes Gottes. Das können wir Menschen nicht machen. Wir können den Mund auftun und von dem Herrn Jesus Zeugnis geben und das Evangelium weitergeben, aber das Werk der Wiedergeburt ist ein Werk, das der Geist Gottes tun muss. Können wir nicht tun. Und der Geist Gottes ist es auch, 1. Korinther 12, Vers 13, der dann die Menschen in den Leib des Christus hineintauft, das heißt hineinbringt in die Gemeinschaft mit Christus, in den Leib, der letztlich dann auch die Gemeinde ist. Der Geist Gottes zeugt die Menschen oder durch ihn zeugt Gott die Menschen zu Kindern Gottes und sie werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das lesen wir auch im Epheserbrief, haben wir gelesen in diesem wunderbaren Abschnitt Epheser 1. Ja. Und letztlich ist auch der Geist Gottes, ist der das Leben der Gemeinde Gottes stärkt, trägt. Wir lesen immer wieder, dass unser Dienst ein Dienst in der Kraft des Geistes sein soll. Dass wir nicht in fleischlicher eigener Kraft dienen sollen in der Gemeinde, sondern in der Kraft, die der Heilige Geist uns gibt. Und dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes das tun sollen, was Gottes Wille ist. Nicht das Fleisch taugt in irgendeiner Weise in der Gemeinde, sondern nur der Geist Gottes. Und das, was durch den Geist geschieht, das hat Wert und bringt Frucht in der Gemeinde. Vielleicht dazu auch gerade ein paar Bibelworte. Epheser 2, Vers 22, da haben wir ja gelesen, dass die Gemeinde eine Wohnung Gottes im Geist ist. Ja? Das heißt, der Geist Gottes bewirkt es, dass die Gemeinde zu einer Wohnung Gottes wird. Das geschieht durch den Geist. Und in 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir auch etwas über das Werk des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und an einer anderen Stelle lesen wir auch noch einmal, dass die Gemeinde letztlich ein Tempel Gottes ist und ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja? 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja? Also wir sind deshalb auch ein Tempel Gottes, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und Galater 5, Vers 25 lesen wir auch nochmal ein ganz wichtiges Wort in Bezug auf unseren Dienst auch in der Gemeinde. Da heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir durch die Kraft des Geistes Leben bekommen haben, dann sollen wir auch durch die Kraft des Heiligen Geistes unser Alltagsleben führen, unseren Dienst gestalten, nicht im Fleisch. Ja? Und deshalb ist der Dienst in der Gemeinde immer geistlicher Dienst. Soweit mal das Grundsätzliche. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen wollen, das ist die geistliche Natur und der Auftrag der Gemeinde Gottes nach der Schrift. Zuallererst vielleicht mal eine sachliche Klärung. Gemeinde, auf Griechisch Ekklesia, was heißt es eigentlich? Ekklesia, das ist eigentlich die herausgerufene Versammlung. Eck, aus und Klesis, das ist der Ruf eigentlich, ja, herausgerufen. Das Bild kommt eigentlich daher, und so finden wir das einmal auch in der Apostelgeschichte in Ephesus, dass in der griechisch-römischen Gemeindeordnung gab es ja Vollbürger und es gab auch Fremdlinge, die keinen Bürgerrechtsstatus hatten. Und die Vollbürger waren nach der griechischen Gemeindeverfassung eigentlich die Träger der Demokratie, der Volksherrschaft. Und wenn also wichtige Fragen waren, dann rief ein Herold die berechtigten Vollbürger zusammen und dann gab es eine große Volksversammlung. Ja, wir haben da in Ephesus, war es ja eine ganz chaotische Volksversammlung, wo dann der Leiter sagen musste, wenn ihr so weitermacht, dann werden wir noch angeklagt werden von der römischen Obrigkeit wegen Volksaufstand. Aber normal war das natürlich eine geordnete Volksversammlung. Ja? In dem Zusammenhang steht auch das Wort Ekklesia, die Versammlung. Ja? In diesem Bericht über diese Volksversammlung in Ephesus. Ja, also die herausgerufene Versammlung, das ist eigentlich die Grundbedeutung von diesem Begriff Ekklesia. Und was bedeutet es? Wir sind tatsächlich herausgerufen. Herausgerufen aus der Welt. Auch das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Wir gehören nicht mehr zur Welt. Wir gehören nicht mehr zu diesem widergöttlichen System, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und sich auflehnt gegen Gott und meint, ohne Gott alles richtig machen zu können. Da gehören wir nicht mehr dazu, wenn wir gläubig geworden sind. Wir sind herausgerufen worden von Gott. Wir gehören auch nicht mehr zu den Heiden. Deswegen sollen wir uns auch nicht mehr benehmen wie die Heiden um uns herum, die nicht an Gott glauben. Wir sind herausgerufen. Wir gehören zu einem neuen Volk Gottes. Denn so wird auch die Gemeinde beschrieben. als das neue Volk, das sich Gott berufen hat, nachdem Israel versagt hat. Die Gemeinde ist die Herausgerufene und sie ist zugleich Versammlung. Ist doch im Grunde auch ein Wunder, wenn man sich anschaut, jeden Einzelnen unter uns, da wird man manchmal feststellen, ja, so verschiedene Leute, die würden normalerweise menschlich ohne Gottes Ruf nicht ohne weiteres miteinander zusammengespannt sein, würden vielleicht auch gar nicht so gut miteinander auskommen, ja, hätten ganz andere unterschiedliche Interessen. Wir sind versammelt, zusammengebracht durch die Gnade und den Ruf Gottes. Das ist es, was uns verbindet. Also wir sind herausgerufen und wir sind zu einer neuen Einheit zusammengefügt. Davon redet eigentlich dieses Wort Ekklesia, Gemeinde. Ja? Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, ich kann das nur anreißen, dass die Gemeinde einen besonderen Platz in der Heilsgeschichte Gottes hat. Es ist ja ganz wichtig, dass wir lernen, die Bibel auch von der Heilsgeschichte her zu verstehen. Die Heilsgeschichte Gottes, sie fängt an eigentlich mit Begnadigten aus der Linie Seth, Noah, Abraham. Und sie geht weiter dann mit der Bildung des Volkes Israel als des begnadigten und gerufenen Gottesvolkes. Und die Gemeinde ist in den Ratschlüssen Gottes an dem Punkt hineingekommen, wo Israel versagt hatte und wo Israel seinen Messias verworfen hatte. Und da hat Gott etwas Neues geschaffen. Er hat Israel für eine bestimmte Zeit beiseite gesetzt, als sein Volk verworfen, aber nicht für immer, das wissen wir aus dem Römerbrief, ja. Auch für eine Zeit verworfen, dann hat ein neues Volk berufen. Und das ist die Gemeinde. Ein Volk, das nicht irgendeiner Nationalität folgt, sondern das aus Juden und Heiden zusammengesetzt ist, die in dem Herrn Jesus Christus neues Leben bekommen haben. Und das ist eine neue Heilszeit, die da begonnen hat. Die Heilszeit des Gesetzes, die Heilszeit Israels ist durch das Kreuz und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus beendet. Und Gott hat etwas Neues gemacht und wir sind in diesem Neuen. Es ist auch wichtig, dass wir einfach sehen, wir sind nicht unter dem Gesetz. Die Gemeinde ist nicht einfach eine lineare Fortsetzung von Israel, sondern die Gemeinde hat eine andere Grundlage. Die Grundlage der Gemeinde ist der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus. Ja? Und das, was wir haben, ist das Evangelium der Gnade, nicht mehr das Gesetz des Mose. Das sind Unterschiede, das müssen wir beachten. Und wenn wir Gottes Heilsgeschichte weiter fortsetzen und den Platz der Gemeinde lokalisieren, dann werden wir merken, nach Römer 9 bis 11, es wird eine Zeit geben, wo die Gemeinde in ihrer Vollzahl versammelt ist und wo sie entrückt wird und mit dem Herrn vereinigt wird. Und dann geht Gottes Heilshandeln wieder zurück zu seinem Volk Israel. Und heilsgeschichtlich beginnt dann ein neuer Abschnitt, nämlich das tausendjährige messianische Friedensreich. Ja? Also die Gemeinde bleibt nicht ewig auf der Erde, aber sie bleibt ewig, weil wir dem Herrn, der auch ewig bleibt, angehören. Die Gemeinde ist aber nur für eine bestimmte Zeit auf der Erde. Auch die Heilszeit der Gnade, wo das Evangelium der Gnade verkündigt wird und Menschen sich noch bekehren können und errettet werden, ist nicht beliebig lang. Die hat ein Ende. Irgendwann mal kommt der Herr Jesus wieder und dann ist dieses Evangelium der Gnade wird dann nicht mehr in dieser Form verkündigt werden. Und die Menschen haben auch nicht mehr in dieser Weise die Möglichkeit, sich zu bekehren, die das Evangelium schon vielfach gehört haben. Also Israel ist eine Heilskörperschaft und die Gemeinde ist eine neue Heilskörperschaft. Und davon unterschieden sind die Heidenvölker, die von Gott nichts wissen. Israel, Gemeinde und Heiden sind die drei Gruppen, die wir im Neuen Testament unterscheiden können. So wie Gott es sieht. Und wir haben die Heilszeit des Gesetzes und wir haben die Heilszeit der Gnade und der Gemeinde und wir haben die Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Ja? Damit wir einfach mal sehen, wie Gottes Ratschlüsse eigentlich sind und was für einen Platz die Gemeinde darin einnimmt. Es ist interessant, dass Gott, wenn er uns belehrt über seine Gedanken mit der Gemeinde, immer wieder Bilder gebraucht. Bildhafte Vergleiche, die uns das Wesen der Gemeinde deutlich machen sollen. Ich möchte vor allen Dingen mal drei solche Beschreibungen der Gemeinde herausgreifen. Es gibt noch mehr, aber diese drei, denke ich, sind besonders wichtig. Wie beschreibt Gottes Wort die Gemeinde? Was ist ihr Wesen? Unser Wesen. Das Erste, was ganz deutlich wird, die Gemeinde wird bezeichnet in der Schrift als der Tempel Gottes und zugleich als ein heiliges Priestertum. Wir haben ja schon ein Wort gelesen, nämlich in 1. Korinther 3, wo das gesagt wird, ihr seid der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, lesen wir vielleicht auch noch, und das von dem Epheserbrief haben wir auch gelesen, wo es auch heißt, ein Haus, ein Tempel Gottes ist es, und im 1. Petrus 2 finden wir dasselbe dann noch einmal, ein drittes Zeugnis dieser Wahrheit, und das möchte ich mit uns doch nochmal lesen. Da heißt es ab Vers 4, 1. Petrus 2, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sind ein geistlicher Tempel, ein Tempel durch den Heiligen Geist erbaut aus lebendigen Steinen. Das ist ganz wichtig, wir werden nachher nochmal drauf kommen. Gott benutzt keine toten Steine, um sein Haus zu bauen. Gott benutzt nur lebendige Steine und dieses Bild ist klar. Ein toter Stein, das ist ein Mensch, der noch in seinen Übertretungen und Sünden ist. Und ein solcher Stein, den wird der göttliche Baumeister verwerfen. Er kann ihn nicht benutzen. Warum? Weil das Haus Gottes ein geistliches Haus ist. Weil das Haus Gottes ein Haus ist, das nur gebaut werden kann aus wiedergeborenen Blut. Wer den Geist Gottes nicht hat, der passt nicht in dieses Haus. Und das ist auch der Unterschied. In einer örtlichen Gemeinde können Menschen sein, die schwimmen vielleicht nur mit. Sie bezeichnen sich vielleicht als Christen, aber sie sind nicht wiedergeboren. Sie gehören vielleicht zu der Gemeinde in XY, aber sie gehören nicht zu der Gemeinde Gottes. Weil in die Gemeinde Gottes kommt man nur auf einem einzigen Weg, nicht durch die Taufe, weder durch die Kindertaufe noch durch die Erwachsenentaufe. Nicht durch irgendein Bekenntnis, sondern durch die Wiedergeburt. Durch Bekehrung und Glauben an den Herrn Jesus und durch die Wiedergeburt. Wenn wir den Geist Gottes empfangen, dann werden wir in diesen Leib eingefügt. Kein Moment vorher. Ja? Lebendige Steine gebraucht Gott, um diesen Tempel zu bauen. Und schaut, ich denke, das ist etwas von dem Tiefsten und Wichtigsten, was uns auch in unserem ganz praktischen Gemeindeleben leiten sollte. Wir sind ein Tempel Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir drehen uns um Gott. Gott ist das Wesentliche. Nicht der Tempel ist wichtig, sondern der Gott, der darin wohnt. Das war schon im alten Bund so. Ja? Also das heißt, wir sind dazu berufen, dass der heilige Gott in unserer Mitte wohnen kann. Und auf der anderen Seite sind wir berufen, ihm Ehre, Dank und Anbetung zu bringen. Das ist das, was in einem Tempel geschieht. Und geschah auch schon früher, dass nämlich dem Gott Opfer gebracht werden. Geistliche Opfer heißt es hier in diesem Petruswort. Ja? Also nicht Schlachtopfer, wie damals in dem jüdischen Tempel. Ja? Da floss viel Blut. Da wurden Tiere geschlachtet und Gott geopfert. Das war Gott wohlgefällig, das hat Gott so verordnet. Aber wir wissen auch, dass letztlich diese Tiere nicht das waren, was Gott wohlgefiel, sondern der Glaube und das, dass die Tiere, die Opfertiere, auf das eine Lamm Gottes verwiesen haben, vorgeschattet haben, das eine Opfer, das dem ewigen Gott wirklich wohlgefällig war, das ihn völlig zufriedengestellt hat, und das ist das Opfer seines Sohnes, das der Herr Jesus am Kreuz gebracht hat. Ja? Also, wir sind berufen, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Ich glaube, das ist unsere höchste Berufung. Es gibt manche Brüder, die sagen, die Gemeinde ist dazu da, das Evangelium zu verkündigen. Sage ich, jawohl, aber das ist nicht ihre höchste Berufung. Ja? Ihre höchste Berufung ist, den ewigen Gott, der sie aus Gnade gerettet hat, hier auf der Erde anzubeten und zu verehren. Wir müssen uns mal vorstellen, so viele Millionen und Milliarden Menschen, die alle Gott Dank schulden, die alle von Gottes Güte so viel empfangen haben und keiner von ihnen betet den wahren Gott an. Alle lästern sie und fluchen sie, muss bloß mal schlechtes Wetter kommen. Ja? Wie viele Tausende von Flüchen steigen da auf, aus jeder Stadt. Es ist furchtbar. Und da hat Gott sich ein Volk erlöst, das mitten auf dieser verfinsterten Erde eine herrliche Berufung, Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten, zu preisen, ihm Dankopfer zu bringen, beständig. Ja? Das ist unsere höchste Berufung, da bin ich tief davon überzeugt. Ja? Gemeinde ist nicht in erster Linie für die Menschen da, sondern Gemeinde ist in erster Linie für Gott da. Und der höchste Dienst der Gemeinde ist der Priesterdienst im unsichtbaren himmlischen Heiligtum, wo wir die Opfer unseres Dankes und unserer Anbetung vor Gott darbringen. Und alles, was das verleugnet, bringt die Gemeinde auf ein niedrigeres Niveau, als Gott sie haben wollte. Lasst uns mal drüber nachdenken. Ein zweites Bild, auch sehr sprechend. Die Gemeinde als der Leib des Christus, wir haben das schon mehrfach in den bisher vorgelesenen Worten erwähnt gefunden. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Und daran sind zwei Dinge wichtig, denke ich mal. Das eine ist, dass daran deutlich wird, die Gemeinde ist ein Organismus. Ich habe vorher gesagt, die Gemeinde ist keine Organisation. Ja? Also kein menschengemachtes Vereinsgebilde, wo Menschen alles entscheiden, alles organisieren, gucken, wie sie die Dinge auf die Reihe kriegen, ja? Sondern die Gemeinde ist ein Organismus, der vom Haupt her geleitet und aufgebaut wird. Vom Haupt her. Und das Haupt ist im Himmel. Und das Haupt ist der Herr Jesus Christus. Das ist ganz, ganz wichtig, so das Erkennen. Wer weist dem Glied seinen Platz zu? Wenn ich in einem Verein bin, dann sage ich, ach, ich bin kreativ veranlagt, ich möchte gern die Vereinszeitung gestalten. Ja? Oder der andere sagt, ha, ich habe schon immer eine gute Hand für Finanzen gemacht, ha, ich werde Kassier. Ja? Oder ich mache die Öffentlichkeitsarbeit, ich kann gut reden. So macht man das in einem menschlichen Verein. Ja, wie ist denn das in einem Organismus? Kann da eine Zelle sagen, ja Moment mal, ich möchte lieber Nierenzelle sein statt Leberzelle oder ich würde lieber zu einer Hand gehören statt zum Mund? Wir lesen darüber was in 1. Korinther 12. Ganz interessant, ja. Da wird die Lehre von dem Leib des Christus damit verbunden, übrigens auch in Römer 12, dass Gott jedem einzelnen Glied, jeder einzelnen Zelle in diesem Organismus einen ganz bestimmten Platz, eine Funktion zuweist. Können wir uns nicht selber zuweisen. Können wir uns nicht raussuchen. Was würde ich denn gerne machen? Ja? Sondern, was ist mein Auftrag? Wo hat mich Gott hingestellt? Was ist die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, damit ich in dem Leib zur Funktion des Ganzen beitragen kann? Ja? Das ist die Folge davon, dass die Gemeinde ein geistlicher Organismus ist. Gott gibt vor, was ich zu tun habe, wo ich sozusagen mitwirken kann, damit der ganze Organismus wächst und geistlich sich gestaltet. Da werden wir noch drauf zurückkommen. Aber noch ein anderes Bild ist mir wichtig geworden. Wenn wir dieses Bild des Leibes sehen, da wird auch etwas deutlich davon, dass die Gemeinde letztlich auch das Handlungsorgan des erhöhten Christus ist. Ja? Unser Leib kriegt seine Impulse auch vom Haupt her. Ja? Wenn es mal nicht so ist oder wenn es nicht so wäre, das wäre ganz schlecht für uns. Ja? Dann könnte es sein, dass unsere Hand zum Beispiel so lange im Feuer bleibt, bis sie völlig verbrannt ist. Ja? Wir wissen das, dass solche Dinge über das Haupt laufen, dass zum Beispiel dann eine Hand eben so gesteuert wird, dass sie sich nicht in Gefahr begibt, beziehungsweise wieder rausgibt aus der Gefahr. Also das Haupt, und das gilt erst recht für diesen geistlichen Organismus, ist der Impulsgeber, das Steuerungsorgan für den ganzen Leib. Jede einzelne Zelle im Leib empfängt seine Impulse durch das Haupt und nicht aus sich selber. Ja, wenn das bei uns so wäre, dass jede unserer Zellen anfangen würde, sich selber zu steuern, dann wären wir in wenigen Minuten tot. Ja? Wenn es da nicht ein Organ gäbe, das alle Aktivitäten auf eine wunderbare Weise koordiniert, dann wäre es aus mit uns, wir wären lebensunfähig, oder? Und so ist es mit dem Leib des Christus auch. Er kann nur leben und richtig funktionieren, wenn alle Zellen, alle Glieder ihre Impulse von dem erhöhten Haupt bekommen, statt selber zu wursteln, wie es ihnen passt. Ja, eine ganz wichtige Sache. Und wir sind Werkzeuge des erhöhten Christus bei der Erfüllung seines Willens auf der Erde. Das gilt für die Evangelisation, dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dort wo wir Zeugnis geben dürfen und sollen vor Menschen. Das gilt für die gegenseitige Erbauung. Wir können nicht sagen, ich mache Seelsorge. Wir können nur sehen, hat mir der Herr die Gnadengabe und den Auftrag gegeben, dann darf ich mich ihm zur Verfügung stellen, um den Geschwistern zu dienen. Dass wir auch im Alltagsleben ein Zeugnis von der Heiligkeit und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus sind. Und es genauso spricht eben dieses Bild des Leibes, auch 1. Korinther 12, von einer Einheit, die notwendig ist, von einem harmonischen Zusammenspiel aller Glieder, die letztlich Voraussetzung ist für ein Funktionieren des Gesamten. Also diese Dinge sind alle in diesem Bild des Leibes mit enthalten. Und das dritte Bild ist die Gemeinde als die Braut des Christus. Und auch dieses Bild ist im Grund ein ganz, ganz wichtiges. Ich möchte dazu einfach nochmal lesen aus dem Epheserbrief, die wunderbaren Worte aus dem 5. Kapitel. Wo es heißt, ab Vers 23 in der Mitte, na gut, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ja, hier finden wir das eine Zeugnis, die Gemeinde wird verglichen mit einer Ehefrau, ja, mit der Frau des Christus. 2. Korinther 11, Vers 2, da finden wir ein weiteres Zeugnis für diese Wahrheit. Da heißt es, Paulus sagt da, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das Bild von der Braut, die verlobt ist mit dem himmlischen Bräutigam. Und in Offenbarung 21, Vers 2 und 9 finden wir dieses Bild noch einmal in der Vollendung. Da heißt es, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann Vers 9, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den 7 letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Ja, also dieses Bild der Gemeinde als der Braut des Christus, das spricht von unserer himmlischen Berufung und Stellung. Das spricht davon, dass wir hier auf der Erde eigentlich nur eine vorübergehende Fremdlingschaft haben, dass wir eigentlich ausgerichtet sein sollten auf unseren Herrn Jesus Christus, der im Himmel ist, und für ihn leben sollten von ganzem Herzen. In der ersten Liebe, von der das Sendschreiben an Ephesus spricht. Ich bin dazu immer wieder erinnert, auch an diese Stelle im Kolosser 3, die ihr sicher auch kennt, wo es heißt ab Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, der spricht von dieser Liebe und Beziehung der Gemeinde zu dem erhöhten Herrn, zu ihrem Erlöser und Erretter, der Braut und zum Bräutigam. Und es zeigt, dass unser Ziel hier nicht auf der Erde sein sollte. Dass wir uns nicht verstricken lassen in Liebe zu dieser Welt und zu den Lüsten dieser Welt, sondern dass unsere Liebe und Hingabe allein unserem Erlöser und Bräutigam gelten soll. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn die Gemeinde nicht diesen Brautstatus bewahrt, dann kann sie zur Hure werden. Dann kann sie zur untreuen, abgefallenen Frau werden, so wie das auch mit Israel war. Ja? Wir finden das zum Beispiel in den Propheten Jeremia und Hesekiel in erschütternder Weise, wie Gott zu Israel sagen muss, zu diesem ersten Volk Gottes: Du warst ja wie eine im Stich gelassene Frau und Mädchen, und dann habe ich dich gefunden, mich über dich erbarmt, habe dich eingekleidet, habe dich geheiratet, und dann bist du zur Hure geworden, dann bist du untreu geworden, hast mit anderen Göttern gebuhlt. Und diese Sache ist auch in der Christenheit passiert. Ja? Aus der apostolischen Gemeinde entstand letztlich ein Gebilde des Abfalls und der Entartung. Und deswegen sind wir gewarnt, dass dort, wo wir nicht diese Liebe und Hingabe an den Herrn bewahren, dass es dann dort auch bei uns dazu kommen kann als Gemeinde, dass wir uns von dem Herrn wegentwickeln und ihm untreu werden. Ja? Also das ist ein Ansporn zur persönlichen Liebe und Hingabe dem Herrn gegenüber, der auch in diesem Bild der Braut mit enthalten ist. Ja, ich möchte jetzt einfach noch einmal ein paar Grundsätze für biblisches Gemeindeleben erwähnen, die sich aus dem ergeben, was wir gerade von der Schrift gehört haben. Was sind die Grundsätze, nach denen biblische Gemeinde gelebt werden kann? Da werden wir morgen noch im Einzelnen näher drüber nachdenken. Ich denke, ein ganz, ganz entscheidender Grundsatz ist: Die Gemeinde ist grundlegend und in erster Linie für Gott da. Und nicht für Menschen. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie für die Gläubigen da. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie für die Ungläubigen da. Die Gemeinde ist in erster Linie und grundlegend für Gott da, der sie begnadigt und berufen hat. Ich denke, das ist eine Aussage, die wir, wenn wir die ganzen Aussagen über die Gemeinde tiefer studieren, überall wiederfinden werden. Das Problem ist nur, dass unsere Gemeindepraxis, unser Leben in der Gemeinde oftmals genau die Tendenz hat, in die andere Richtung sich fehl zu entwickeln. Dass nämlich plötzlich der Mensch im Mittelpunkt steht und Gott am Rand. Bis hin zu dem, was der Herr Jesus über Laodicea sagen muss: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da war er draußen. Und die Menschen haben gemeint: Ich bin reich und habe Gaffer. Gemeinde hat eine himmlische Stellung und sie ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Und wenn sie das nicht mehr ist, wenn sie sich der Welt anpasst und angleicht und ihre himmlische Stellung verleugnet, dann ist es eine Katastrophe, ein Niederwurf. Auch das bedeutet, dass die Gemeinde ihr von Gott geplantes Wesen verfehlt. Und das ist ein Problem heute. In die heutigen Gemeinden dringen so viel weltliches Denkweisen herein, weltliche Methoden, Psychologie, Pädagogik, Management, was nicht alles, Politologie, Soziologie, alles Mögliche kommt rein, das kommt aber aus der Welt, das ist dem Denken der Bibel fremd. Es entspringt nicht Gott, sondern es entspringt der Welt. Und wenn die Gemeinde anfängt, sich der Welt anzugleichen, dann verrät sie ihre Berufung. Das ist eine ganz ernste Sache. Was sagt denn Jakobus darüber? Ja, das hören wir nicht so gern, aber das ist ganz, ganz aktuell. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Warum heißt es denn hier Ehebrecher? Da geht es nicht um materiellen Ehebruch, sondern um geistlichen Ehebruch. Da geht es darum, dass Jakobus diese weltförmig gewordenen Christen ermahnen muss, ihr brecht euren Ehebund mit dem Herrn. Wenn ihr mit der Welt liebelt und eine Affäre mit der Welt eingeht. Ja, das ist geistlicher Ehebruch. So wie es auch im Alten Testament in den Prophetenstellen um den geistlichen Ehebruch Israels in erster Linie ging. Ja, und da müssen wir aufpassen, damit wir nicht unsere hohe himmlische Berufung verleugnen. Ja, wenn wir uns manchmal unser Leben anschauen, dann klingen die Worte, die ich vorher aus Kolosser 3 vorgelesen habe, fast schon ein bisschen fremd, oder? Ich habe schon dran denken müssen, in einem schönen alten Lied, in den Glaubensliedern heißt es, diese Welt ist eine Wüste. Ja? Und das Problem ist, dass für viele Christen heute die Welt überhaupt keine Wüste ist, sondern ein verlockender Garten, wo sie alle möglichen interessanten Dinge finden, interessante Quellen, von denen sie gerne trinken, interessante Früchte, die sie gerne essen. Und es gibt vielleicht sogar manche, für die ist eine biblische Gemeinde die Wüste. Oder? Alles so trocken, so eng, fühle ich mich nicht wohl. Aber ihr Lieben, dann muss man sich fragen, ist es wirklich eine Wiedergeburt gewesen? Sind es wirklich Menschen, die herausgerettet sind aus der Welt, die ein neues Leben empfangen haben, den Heiligen Geist, den Geist der Heiligung, oder nur christlich angestrichene Weltmenschen? Ja? Woran haben wir denn unsere Lust? Am Herrn oder an den Dingen dieser Welt? Das ist ein Test. Ja? Wenn wir unsere Lust nicht am Herrn haben und an den geistlichen Dingen, dann stimmt es nicht in unserem geistlichen Leben. Da müssen wir uns mal ganz gründlich vor Gott prüfen, ob wir noch richtig stehen, ob wir jemals richtig gestanden sind vielleicht sogar. Ja. Geistlich gesehen muss die Gemeinde erkennen, wir sind abgesondert von der Welt, wir sind geschieden und zwar durch die tiefstmögliche Scheidung durch das Kreuz Jesu Christi. Was sagt Paulus? Mir ist die Welt gekreuzigt. Sie ist tot für mich. Gestorben. Ja? Wenn wir jungen Leute eine Beziehung beenden, die vielleicht mal eine enge Freundschaft war, dann sagen sie, der ist für mich gestorben. So, aus, vorbei. Ja? Das ist gründlich. So sollten wir es machen mit unserer Weltliebe. Die Welt soll für uns gestorben sein. Und wir für die Welt. Das heißt, wenn mich was reizen will von der Welt, dann muss ich reagieren wie ein Toter, da antwortet nichts. Ja? Keine Attraktion mehr möglich. Das sagt Paulus, das ist die biblische Stellung der Gemeinde gegenüber der Welt. Und wir sind davon leider weit entfernt oft. Wir lassen uns vereinnahmen von der Welt und sehen gar nicht, dass wir damit unsere eigentliche Berufung, ein heiliges Volk Gottes zu sein, ein Zeugnis für die Andersartigkeit Gottes, der eben ganz anders ist als die Maßstäbe dieser Welt. Das verpassen wir damit. Das verraten wir damit, wenn wir selber weltförmig werden. Ja? Wenn die Leute bloß noch meinen, ja, die Christen, die leben eigentlich genau wie wir, nur die haben halt Christus und wir haben halt was anderes als unser religiöses Sahnetörtchen irgendwo obendrauf, unsere Zutat. Ja, dann hat die Gemeinde ihre Existenzberechtigung verloren. Denn die Gemeinde soll ja auch ein Zeugnis sein für Gott. Sie soll etwas bezeugen. Ja, das ist eigentlich die Berufung, dass wir den lebendigen Gott ehren und anbeten, mitten in dieser finsteren Welt, und dass wir den sündigen Menschen um uns herum die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes bezeugen und die Gnade. Nicht nur die Gnade, ihr Lieben. Nicht nur die Gnade. Das können wir gar nicht. Wenn wir nicht Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gericht genauso bezeugen, dann ist die Gnade für die ungläubigen Menschen was Unverständliches, Billiges und Wertloses. Gnade kann ich nur schätzen, wenn ich das Todesurteil auf dem Tisch liegen habe. Ja? Solange der Verbrecher noch nicht gefasst und verurteilt ist, da lacht er doch über Gnade, oder? Da sagt er, ich habe doch meine Freiheit, ich mache doch, was ich will. Was wollt ihr denn mit Begnadigung? Ja? Erst wenn er überführt ist, erst wenn er vor dem Richter steht, mit Handschellen und das Todesurteil vor sich sieht, dann ist ein Verbrecher reif für Gnade, oder? Dann weiß er nämlich, was das bedeutet. Entweder oder. Und deshalb, wenn unser Zeugnis als Gemeinde nicht das ist, dass wir durch unser eigenes heiliges und gottesfürchtiges Leben, das sich von den Weltmenschen unterscheidet, von der Steuererklärung angefangen und dem Verhalten im Straßenverkehr, über die Schule, über alle möglichen Dinge, wenn das sich nicht unterscheidet und wir die Welt nicht verurteilen, dann ist unser Zeugnis von Gott und von Christus unvollständig. Und nicht mehr so, wie sich Gott eigentlich vorstellt. Ja? Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben, mitten unter einem verkehrten Geschlecht. Das ist unser Auftrag. Ja? Dadurch sind wir ein Zeugnis Gottes. Und es ist auch wichtig, wenn wir dieses Bild vom Tempel sehen. In dem Tempel und in der Stiftshütte war alles nach dem Willen und Wort Gottes ausgerichtet. Da wäre es nicht möglich gewesen, dass ein Priester sagt, ach, lasst uns doch heute mal eine neue Form von Abendopfer einfallen. Wir machen das doch einfach mal so, wir nehmen jetzt statt einem Lamm einen Ziegenbock und dann sprenge ich mal das Blut einfach da an den Schaubrottisch statt an den Altar, wäre doch mal was Neues. Was meint ihr, was mit so einem Priester passiert wäre? Der wäre tot umgefallen, den hatte Gott gerichtet. Warum? Weil Gott hat eine geistliche Ordnung gegeben für den Dienst in seinem Tempel. Das war sein Wort. Und alles im Tempel Gottes geschah genau nach den Anweisungen Gottes. Ja, das finden wir im Alten Testament immer wieder. Ganz genau, die Opferanweisungen waren bis in die Einzelheiten genau. So sollte es der Priester machen und nicht anders. Aber wenn wir das übertragen, dann dürfen wir sehen, auch im neutestamentlichen Tempel Gottes geht es nicht darum, dass der Mensch immer mal wieder eine neue Idee hat und was Eigenmächtiges einführt, einen selbsterwählten Gottesdienst, sondern es geht darum, Gott zu dienen, entsprechend den Maßstäben der Bibel, des Wortes Gottes. Das ist der Gottesdienst, der vor Gott zählt und vor Gott wohlgefällig ist. Auch darin richtet sich die Gemeinde an Gott aus und hat Gott zu seinem Zentrum, zu ihrem Zentrum. Ja, einfach noch einmal auch diese Berufung der Gemeinde, ein Zeugnis für Gottes Wahrheit zu sein. Das ist auch eine der grundlegenden Stellen über Gemeinde, finden wir in 1. Timotheus 3. Ab Vers 15, wo Paulus dem Timotheus schreibt, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was ist die Gemeinde? Was ist sie nach dem Willen Gottes? Was ist ihr Auftrag? Sie soll der Pfeiler und die Grundfeste, das Fundament der Wahrheit sein. Wir wissen, dass in dieser Welt so viel religiöse Lüge existiert. Wie wird Gott nicht verleumdet und verdreht und andere Götter werden groß gemacht und geehrt und die Welt ist verfinstert, sie hat die Wahrheit nicht. Und trotzdem hat der ewige, allmächtige Gott sich entschlossen, hier auf dieser finsteren Erde ein Zeugnis für die Wahrheit aufzurichten. Israel sollte dieses Zeugnis sein. Schon Israel. Und Israel hat versagt. Und dann hat Gott die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit Gottes auf Erden. Und das bedeutet, ja, was bedeutet es? Es bedeutet, dass das Wort Gottes uns etwas ganz, ganz Lebenswichtiges und Kostbares sein soll. Dass wir es festhalten und hochhalten. Nicht nur in unseren Glaubensbekenntnissen, sondern in unserem Leben. Das bedeutet, dass es zum Beispiel eine Katastrophe ist, im wahrsten Sinn des Wortes ein umwerfendes und zerstörendes Ereignis, wenn in Gemeinden Bibelkritik eindringt, wie es jetzt in den evangelikalen Kreisen immer mehr der Fall ist über Bibelschulen, die plötzlich sagen, ja, die Bibel enthält auch Fehler und menschliche Irrtümer und sie enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht Gottes Wort. Und was da so alles kommt, von Bibelschulabsolventen dann in die Gemeinden getragen, die so geschult worden sind. Das ist eine Katastrophe. Weil da wird nämlich, da hat es dem Teufel gelungen, Pfeiler und Grundfeste zu erschüttern und aufzuweichen. Und damit hat die Gemeinde auch wieder etwas von ihrem Grundauftrag verloren. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn solche Kreise, die an der Irrtumslosigkeit und Autorität von Gottes Wort nicht mehr festhalten, dahingegeben werden in alle möglichen Irrtümer und Verführungen. Wir sollen an Gottes Wort festhalten. Wir sollen unbedingt und treu Gottes Wort verkünden, auch wenn die Welt 10-mal das nicht mehr hören will und was anderes lieber hört. Ja? Das braucht uns gar nicht interessieren. Wir sind dazu da, Gottes Wahrheit zu bezeugen und zu verkündigen, in Liebe, aber in Treue, unbeirrbar. Egal, wer uns hört oder wer nicht. Ja? Verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Ja? Das ist nicht unser Problem. Ja? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es kommt auch raus in diesem Bild von dem Leuchter. Ja? In der Offenbarung, in den Sendschreiben bezeichnet der Herr Jesus die Gemeinden als Leuchter. Was soll ein Leuchter tun? Er soll leuchten in der Finsternis, er soll Licht geben. Und da werden wir erinnert an die Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, und wenn das Licht anfängt, dranfunzelig zu werden und zu verlöschen, dann wird es ernst. Ja? Und das ist dort der Fall, wo wir die Wahrheit Gottes selber verlassen und verstecken und Abstriche machen. Und nicht mehr ein Zeugnis für die Wahrheit. Und daraus ergibt sich noch etwas anderes als Lebensgesetz der biblischen Gemeinde. Und es ist die Absonderung, die Abgrenzung zwischen dem, was aus Gott ist und dem, was nicht aus Gott ist. Zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Sünde und Gerechtigkeit muss es eine klare, deutliche Trennlinie geben, sonst ist Gemeinde Gottes nicht Gemeinde Gottes. Wir finden dieses Lebensgesetz ausgesprochen im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel. Eine ganz wichtige Grundsatzaussage, die in der Gemeinde Gottes gilt. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich möchte euch hinweisen auf dieses kleine Wörtchen in Vers 17. Darum, weil ihr Begnadigte und Geliebte seid, weil ihr ein Tempel Gottes seid, genau deshalb dürft ihr mit den Unreinheiten der Heiden, mit Irrlehre, mit Sünde, mit den Ungläubigen nichts zu tun haben, was die Gemeinde betrifft, sondern ihr müsst euch von ihnen trennen und absondern. Es war die große Tragik der Reformation, dass Luther das nicht gesehen hat, dass die wahre Gemeinde der Wiedergeborenen vermischt wurde mit der Kirche der Namenschristen, die nie wiedergeboren waren, die ungläubig waren. Das war nie nach den Gedanken Gottes. Wenn man dieses Wort richtig verstanden hätte, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, das bezieht sich nämlich auch aufs Gemeindeleben. In einer biblischen Ortsgemeinde können nur Gläubige Glieder sein. Ich sage nicht Mitglieder, sondern Glieder. Ja? Es kann kein Ungläubiger dabei sein. Und deswegen sind die Gebilde auch der evangelischen Kirche und auch der Freikirchen weithin unbiblisch, weil da Ungläubige und Gläubige in einem Joch zusammengeschirrt sind. Also, wenn wir heilig leben wollen, wenn wir dem heiligen Gott gefallen wollen, dann ist Absonderung, Trennung von Bösem, von Unreinheit angesagt. Anders können wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Eine ganz wichtige Sache. Und diese Trennung von der Welt und diese Trennung von dem Wiedergöttlichen ist ein Lebensgesetz biblischer Gemeinde. Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört. Ich hatte an sich vor, noch etwas ausführlicher über die Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde zu sprechen, von der apostolischen Urgemeinde bis jetzt, aber ich muss das etwas abkürzen, denke ich. Ich hoffe, dass ihr mir noch folgen könnt und es nicht zu lang geht. Aber kurz möchte ich das doch andeuten, dass wir die Herausforderung haben, über all dem, was geschichtlich gewachsen ist, an Kirchen, an Freikirchen, an Gemeindebildungen, wieder ganz neu zu fragen: Herr, was ist dein ursprünglicher Wille? Was ist deine Vorstellung, wie Gemeinde sein soll? Dass wir uns nicht begnügen damit zu sagen, naja gut, ich gehe halt da und dorthin und so ist es halt jetzt gewesen und es gibt halt nur da die Kirche und dann gehe ich halt dorthin und mache mir keine weiteren Gedanken. Sondern dass wir gerufen sind zu fragen: Herr, was ist dein Wille in Bezug auf Gemeindeleben? Was ist dein Wille, wie Gemeinde heute leben soll? Und dass wir auch bereit sein müssen zu sagen, ja, und wenn die oder jene Kirche oder die oder jener Kreis, in dem ich jetzt vielleicht gehe, dem nicht entspricht, dann möchte ich danach streben, in eine Gemeinde zu kommen oder eine Gemeinde mit aufbauen zu helfen, die wirklich nach der Bibel, nach dem Wort Gottes lebt und dient. Denn das finde ich ganz wichtig, dass wir das klar erkennen. Gottes Wille, Gottes Ratschlüsse in Bezug auf die Gemeinde ändern sich nicht dadurch, dass der Mensch versagt und statt biblischer Gemeinde unbiblische Gemeinden baut. Gemeinden, die nach menschlichen Prinzipien organisiert sind. Ja? Ein Beispiel: In den Landeskirchen gibt es Bischöfe, Oberhirten von ganzen Ländern. Sowas finden wir in der Bibel überhaupt nicht. In der Bibel ist der Bischof der Episkopos und das ist der Aufseher einer örtlichen Gemeinde. Ja? Ja, gut, das ist ja noch mal eins weiter, ne, mit den Bischöfinnen. Ja? Es geht immer weiter weg von der Bibel. Ja? Ja, aber die ursprüngliche Gedanke war nie, dass da ein Klerus ist von studierten, gelehrten Leuten. Ja, das gab es im Neuen Testament überhaupt nicht. Ja, und die Laien, die dann da sitzen und sich alles anhören, sondern die Bibel spricht von dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen, von Gnadengaben. Ja, die spricht nicht von MA-Zertifikaten, von akademischen Abschlüssen von Bibelschülern oder von Universitätstheologiestudenten, sondern von einer Gnadengabe. Ja, das ist die Voraussetzung zu dienen und zu lehren oder Ältestendienst zu tun. Nicht eine formale Qualifikation, nicht eine Ordination durch irgendeinen Menschen, der sagt, ich setze dich jetzt zum Pfarrer ein, du glaubst zwar nicht an Christus und die Auferstehung, aber du hast deinen Abschluss an der Universität gemacht, also bist du Pfarrer. Ja? Das ist nicht biblisch. Ja? Das hat mit Gottes Gedanken über Gemeinde nichts mehr zu tun. Und da muss man ganz nüchtern sagen, wir müssen zurück zur Schrift, wir müssen zurück zum Willen Gottes, denn Gott wird all das, was nicht nach seinem Willen gebaut und getan ist, nicht anerkennen. Lassen wir uns doch nicht täuschen. Was sagt Gottes Wort? Holz, Heu und Stroh. Und was passiert damit? Es verbrennt. Das ist eine ernste Warnung. Ja? Wer meint, er kann Gemeinde bauen nach seinen eigenen Vorstellungen, ohne das Wort Gottes als Richtschnur zu nehmen, der wird einmal ein ernstes Erwachen haben, wenn das Holz und das Heu und das Stroh brennt. Also es bleibt für uns gar keine Alternative, als zurück zur Bibel und an der Schrift zu prüfen und alle Gemeindearbeit nach der Heiligen Schrift auszurichten. Und davon ist die Kirche, die Christenheit schon früh abgewichen. Das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Ja? Wir finden überall im Neuen Testament die Vorhersage, dass nach der Apostelzeit ein Abfall und eine Entartung der apostolischen Urgemeinde passieren würde. Ich nenne das nur ganz kurz, ich kann es jetzt nicht ausführen. Matthäus 13, das Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig, ja, diese ganzen Gleichnisse vom Afterweizen, also vom Unkraut im Weizen, die sprechen davon, dass die Christenheit einmal eine unnatürliche, entartete Entwicklung nehmen würde, nämlich ein Riesenwachstum, aber nichts mehr echt. Ja? Bei dem Gleichnis vom Sauerteig heißt es, eine Frau mischte heimlich Sauerteig in das reine Mehl und hat dann so lange gewartet und am Schluss war alles durchsäuert. Und Sauerteig ist in der Bibel überall ein Bild von Bösem. Kann man mal nachstudieren. Ja? Also, Apostelgeschichte 20. Denn ich weiß, sagt Paulus, dass nach meinem Weggang verderbliche Menschen hereinkommen werden. Das lese ich vielleicht doch gerade mal als eine von den prophetischen Aussagen über die endzeitliche Gemeindeentwicklung. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst, sagt Paulus dort zu den Ältesten in Ephesus, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Das sind die Bischöfe, Episkopos, der draufschaut, der die Sache im Überblick hat, der Aufseher ist. Ja, das ist das biblische Dienst des örtlichen Aufsehers. Euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. In den Lehrbriefen finden wir an verschiedensten Stellen die Voraussage des Abfalls und der kommenden Verderbnis nach der apostolischen Zeit. Ich nenne nur mal so ein paar Bibelstellen, 2. Thessalonicher 2, 3, 2. Timotheus, 3. und 4. Kapitel, 2. Petrusbrief, 2. und 3. Kapitel, 1. Johannesbrief, 2. bis 4. Kapitel, 2. Johannes 7 bis 10, Judasbrief, überall dasselbe. Es werden Irrlehrer hereinkommen, es werden falsche, verderbliche Dinge aufkommen, ja. Und letztlich, die Menschen werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, ja. Das ist die heutige Situation. Sie werden sich Lehrer holen, nach denen ihnen die Ohren jucken oder ihre Ohren kitzeln, ja. Das ist die heutige Situation, ja. Also Gottes Wort hat diesen Abfall vom Glauben und diese Fehlentwicklung innerhalb der Christenheit vorhergesagt. Das war kein Betriebsunfall, sondern es war eine von Gott prophezeite Entwicklung und Gott hat genauso die ernsten und treuen Gläubigen mitten in dieser Verderbnis gerufen, so wie Timotheus, du aber, mein Sohn, du aber geh den treuen Weg, Da haben wir das letzte Jahr auch drüber gesprochen. Ja? Du aber halte dich an das Muster der gesunden Worte. Auch wenn die anderen die Bibel nicht mehr ernst nehmen. Du halte dich an. Ja? Also es gibt immer noch die Möglichkeit zu biblischem, treuem Gemeindebau, auch wenn so und so viel Entwicklungen in der Christenheit weg von der Bibel sind, hin zur Welt, hin zur Ökumene, zur religiösen Vermischung von Wahrheit und Betrug. Wir müssen das nicht mitmachen. Das ist keine schicksalshafte Entwicklung. Wir haben die Verantwortung vor Gott, trotzdem biblische Gemeinde zu bauen, trotzdem am Wort Gottes festzuhalten, trotzdem immer noch ein Zeugnis der Wahrheit Gottes aufzurichten bzw. aufrechtzuerhalten. Und der Herr wird uns dabei beistehen. Das ist der Wille Gottes, dass bis zuletzt, bis zur Entrückung, der Herr Jesus ein Zeugnis der Treue und der Wahrheit hat. Das möchte ich doch zum Schluss auch nochmal kurz einfach erwähnen. Offenbarung 3, eben diese Sendschreiben an Philadelphia, das so eine wichtige Bedeutung hat. Für die letztzeitliche Gemeinde. Einfach mal Vers 8 auch, wo der Herr sagt, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und in Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja? Also mitten in den endzeitlichen Abfallsentwicklungen ermutigt der erhöhte Herr hier eine Gemeinde, von der er sagen kann, du hast mein Wort bewahrt. Also Gemeindebau nach der Bibel ist nicht nur möglich, sondern es ist der erklärte Wille des Herrn mitten in den Entartungserscheinungen, die in der letzten Zeit geweissagt sind. Es gibt noch welche, zu denen der Herr sagen kann, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist Gottes Auftrag an uns, dass wir in dieser Zeit den Leuchter noch leuchten lassen. Dass wir dort, wo so viele sagen, ja, das ist ja Dummheit, das bringt ja nichts, das bringt kein Gemeindewachstum, dass wir trotzdem die Bibel als Maßstab für unser Gemeindeleben ernst nehmen, dass wir an ihr festhalten und dass wir einfach sehen, Gott wird sich zu denen stellen, die sein Wort noch in Treue befolgen und die sich treu noch zu dem Herrn Jesus halten. Das ist ja das, was in diesem Wort zum Ausdruck kommt. Menschlich gesehen war das ein schwacher Haufen. Die hatten keine Chance, die waren ein kleines Häuflein, verachtet, verspottet, aber der erhöhte Herr sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen. Das ist eine Verheißung. Ja? Eine Verheißung für die Treuen, für die, die nicht auf ihre eigene Schwäche schauen, sondern auf den Herrn, der sie stärken kann, der sie bewahren kann, der letztlich dieses Aufbauwerk segnet, weil es zu seiner Ehre getan wird. Nicht um Menschen zu gefallen, nicht um Menschen zu befriedigen, sondern um die Ehre Gottes zu bezeugen, um den Herrn Jesus zu verherrlichen. Das, was wir tun, aus dieser Motivation, wenn wir so biblische Gemeinde bauen, auch in der letzten Zeit, wo so vieles andersrum läuft, dann wird der Herr sich dazu stellen, bis zum Ende. Er wird Segen geben, er wird seine Gnade für eine solche Arbeit nicht verweigern. Ja? Das ist Hoffnung für uns. Und das ist auch ein Auftrag für uns, eine Perspektive, die, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sie festhalten, dass wir einfach sehen, Gott möchte mitten in dieser letzten Zeit, wo so viele unbiblische Lehren auch in der Christenheit auftauchen, er möchte, dass es noch Menschen gibt, Erlöste, Errettete, die aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm wirklich diesen alten, einfältigen Weg biblischen Gemeindebaus festhalten, ganz neu entdecken vielleicht, ganz neu gehen, die mit ihrem Zeugnis des Evangeliums und der Heiligen Schrift noch wirklich ein klares Zeugnis der Wahrheit sind, Grundfeste und Säule der Wahrheit, die das noch ernst nehmen, diesen heiligen Auftrag Gottes. Das ist Gottes Wille für uns. Und dazu möchte ich uns doch auch ermuntern, dass wir doch diesen Weg vermehrt gehen und bewusster wirklich das Wort Gottes als Richtschnur für unser Denken über die Gemeinde und für unseren Gemeindebau nehmen. Und ich denke, das wird uns vielleicht nicht unbedingt zahlenmäßiges Wachstum und äußerliche Erfolge bringen, aber den Segen und das Wohlgefallen des Herrn. Und darauf sollte es uns eigentlich ganz entscheidend ankommen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach danken, dass wir aus deinem Wort so manches hören durften, aus dem Reichtum deiner Gedanken und Ratschlüsse über die Gemeinde. Wir können nur dich preisen und anbeten darüber, dass du so Großes an uns getan hast, dass du diese Gemeinde gegründet hast auf dir selbst, dass du bereit warst, für diese Gemeinde, für uns alle, die wir dir angehören dürfen, in den Tod zu gehen, dass du Schmach und Verachtung und das Zorngericht Gottes erduldet hast um unsertwillen. Damit diese Gemeinde gebaut werden konnte, musstest du erst dein Opfer bringen. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir bitten dich auch, dass du uns das wirklich so deutlich machst, dass wir nicht für uns selbst da sind, nicht für uns selbst.